Hallo David.
Hallo Robert.
Also heute sind die Würmer drin.
Ja, aber richtig. Wir waren gestern bei Nosferatu. Warte.
Es geht ja noch viel weiter zurück. Ich fange jetzt an. Ich habe mich gestern noch vor der Nosferatu-Weltpremiere stattlich auf die Schnauze gelegt im Waldspaziergang.
Ja.
Und mein Sprunggelenk ist so angeschwollen, dass ich nicht richtig gehen kann. Das muss jetzt hier 3 Tage auskurieren. Ich habe mich zwar heldenhaft muskulös abgefangen, aber mein Fuß hat es nicht gepackt. Dementsprechend bin ich zur Weltpremiere gehumpelt, wo ich auf David getroffen bin, der sich dachte...
Was dachte ich mir?
Der sich dachte, ach, Weltpremiere mit dem Robi sitzen ist doch ganz nett, ich trink mal ein Weinchen oder 3.
Ja, ich hatte mir so, das hat wieder alles so ewig gedauert, wie das typisch ist bei Premieren. Und dann habe ich gesagt, ja, trinkst einen Wein zur Begrüßung, dann hat wieder alles gedauert, ja, dann nimmst du noch einen Wein. Und dann haben wir noch einen Wein genommen und dann bin ich nach der Premiere mit De Niro und Felix Film Reviews, den ich da zum ersten Mal kennengelernt habe.
Der ist sehr nett.
Lass doch mal noch einen trinken gehen. So. Und ich so, ja, okay, einen ist ja okay. Und dann wurden natürlich 2 draus. Und heute habe ich den Kater. Ey, es ist wirklich, also ihr hört es gerade nicht, aber ich habe Kopfschmerzen bis nach Meppen Süd. Das ist schlimm. Und ich wurde noch von Thomas Kretschmann beleidigt, der dich wiederum, der gesagt hat, Robert, du bist ja rhetorisch brillant, deine Filmkritiken.
Ja, Thomas Kretschmann war sehr liebevoll und hat mir 3 Minuten lang gesagt, dass er mich aus L.A. immer guckt und nette Worte gefunden. Und David wollte, weil er dachte so, ey, voll die gute Stimmung, Atmosphäre, fragte David, so, soll ich ein Foto von euch machen? Und Thomas Kretschmann so, ey, geh mal weg, wir reden hier gerade. Ne? Ja. Man sah Davids Gesicht dann, er ist nicht gewohnt, dass so mit ihm geredet wird.
Also man muss ganz ehrlich sagen, so redet man generell nicht mit Leuten.
Ja, nee, ist richtig.
Also ich habe über Thomas Kretschmann schon viele Geschichten gehört und in dem Moment dachte ich mir nur so, ah, okay, alle wahr. Ich habe da aus allen möglichen Richtungen gehört und ich wette, wenn Leute aus der Branche zuhören, werden sie auch ihre eigene Thomas Kretschmann-Geschichte haben. Aber es kann auch vielleicht ein schlechter Moment gewesen sein. Ich habe mich trotzdem für dich gefreut,
danke,
dass er sagt, Robert Hofmann, da schalte ich ein.
Da schalte ich ein, da bin ich dabei. David, hast du das gesehen? Mich gibt's jetzt auf Englisch, wenn ich möchte.
Ja, habe ich gesehen. Es ist schockierend. Es ist faszinierend. Also weil ich habe gestern das geguckt und dachte, boah, ist ja gruselig gut. Also wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, Robert hat auf Instagram gestern ein Reel hochgeladen. Seine Frau hat mit KI, ne?
Sie hat sich so durch 6, 7 KIs durchgearbeitet und kam dann auf die eine.
Ich hatte mal ein Video über KI gemacht und wollte das da auch schon machen, aber zu dem Zeitpunkt, das war noch so vor 1,5 Jahren, da war es mir noch ein bisschen zu kompliziert. Jetzt sind die natürlich schon einen Schritt weiter. Und es ist erstaunlich. Also geht mal auf Roberts Instagram-Account. Es sind noch relativ viele Sprechlücken da. Da merkst du, da weiß die KI nicht so richtig, was sie machen soll. Aber ansonsten klingt das echt erschreckend.
Ja, also die nimmt mein Original-Video-File und übersetzt das ins Englische, nimmt meine Stimme und passt meine Lippen an. Das heißt, das ist nicht von mir Englisch gesprochen. Das ist komplett drüber. Und so in der Zukunft ist es halt auch so, du kannst jetzt schon bei YouTube zum Beispiel transkribierte Untertitel hinterlegen oder andere Videofiles, sodass Leute, das kann man zum Beispiel jetzt, wenn jemand Mr. Beast gucken will, ne, dann kannst du ja auf Deutsch gucken, theoretisch, wenn du möchtest. Und dann kriegst du komplett deutsch synchronisiertes Video ausgeworfen. Einige kriegen das, haben das schon ausgerollt. Dieses Feature wird demnächst auf YouTube kommen. Alexi Bexi hat ein Video gemacht, dass das aber noch nicht so gut sei. Aber auf kurz oder lang, also in so ein paar Jahren, kannst du wahrscheinlich mit einem Mausklick, ob das jetzt Hindi, Mandarin, Englisch oder Portugiesisch ist oder whatever, oder Türkisch, dann deine YouTuber sehen, was uns A in viel mehr Konkurrenz wirft, aber auch eine gigantische Zielgruppe. Und Gina spielt da gerade so ein bisschen drin rum, weil man kann jetzt auch schon komplett ein anderes Videofile hinterlegen online. Und wenn ihr dann Englisch anklicken würdet, wird auch das andere Video mit Lippensynchronität abgespielt. Und falls es interessiert, schaut es euch mal auf Instagram an. Ich habe da 30 Sekunden nur hochgeladen. Das bin wirklich nicht ich, der Englisch redet. Das ist einfach nur ein komplett KI-überarbeitetes Video. Und da schreiben viele drunter, boah, das ist die Zukunft der Fake News und wie spooky und gruselig das finden. Viele haben gesagt, sie merken es gar nicht. Und wäre das jetzt nur auf TikTok oder einfach nur in einer Insta-Story, wo man nicht so genau hinschaut, hätten sie nicht gemerkt, dass das AI ist.
Ja,
super spannend, super spannend. Es kommt, David, es kommt. Irgendwann können wir uns zurücklehnen und füttern die KI nur mit unseren bisherigen Videos und dann brauchen wir es noch Sterne anklicken und den Rest formuliert die dann.
Das ist halt das Ding, ne? Das, die Frage, die sich stellt, kann die KI das, also, ne, weil auch wenn wir natürlich als YouTuber oder Filmkritiker gerne auf unsere eigene Schulter klopfen und gerade Künstler immer sagen, nein, KIs werden aber nicht ersetzen können, was wir für ein Charisma haben oder auch unsere Meinung. Aber man muss natürlich sagen, bei so vielen Filmen, die sich auch so ähneln, ne? Also nehmen wir mal Blockbuster 128 von Dwayne Johnson. Da sind natürlich die Argumente, die man auch als Kritiker wählt und wählen muss, irgendwie immer sehr ähnlich. Und da denke ich mir dann so, ist es wirklich so schwierig, dann für eine KI zu ersetzen, was ich vermutlich sagen würde bei einem Dwayne Johnson-Film oder was du sagen würdest. Werden wir sehen.
Deswegen, ey, ich finde es sehr spannend und ich glaube, schon in einem Jahr oder zwei Jahren sieht das nochmal ganz anders aus. Auf jeden Fall, die Leute sind erschrocken und fand das aber, glaube ich, ganz gut, dass man das mal zeigt, weil ich glaube, es ist für sie skurril, wenn sie jemanden gucken, den sie kennen und auf einmal das sehen. Weil das macht ja was. Wenn du jemanden schon ein bisschen länger schaust, denkst du dir, krass, jetzt wurde ich selber hinters Licht geführt. Das ist was anderes, als wenn du das in irgendwelchen Medienberichten und Reportagen siehst, wo die Leute vor der Kamera sonst vielleicht nicht regelmäßig schaust. Auf jeden Fall spannender Einstieg mit künstlicher Intelligenz und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Heute, so, wir haben heute, ja, was los?
Ich wollte auch gerade eine Einladung machen. Wir reden heute über...
Wir werden uns heute unseren wahren Schmerz von der Seele reden.
Mhm. Über die Kreaturen der Nacht werden wir reden.
Ja, ich werde David nochmal sagen, dass er mich belogen hat und betrogen hat.
Ja, aber ich bin halt auch der Brutalist.
Du bist der Brutalist. David, da hat er sich einen 4-Stunden-Film angeguckt. Also ganz ehrlich, Brutalist... Ich wette, wenn der Oscar nominiert wird, dann, und der den gewinnt, so gut wie, also nicht mehr die Hälfte der Leute, die abgestimmt haben, haben den ganz gesehen. Wette ich.
Meinst du?
Aus der Academy, ja. Die haben so eine Kiste von Filmen immer vorliegen und die gucken das ja so wenig. Da können wir sowieso, haben wir das schon mal drüber geredet, wie auch die Studios die Seniorenheime in L.A. so bestücken mit diesen Screenern und so?
Na, wir sprechen das immer mal wieder an und ich bin fast davon, neulich hatte ich das Thema hier zu Hause wieder, weil es ging um... Was hatten wir geguckt? Es war irgendein Film oder irgendeine Geschichte, die dazu führte zu Gwyneth Paltrow und zu den Oscars, die es gab für hier, wie hieß der?
Shakespeare in Love?
Shakespeare in Love hat ja eine Menge Oscars bekommen und da wurde ja immer gemunkelt, dass Harvey Weinstein da, also nicht gemunkelt, ist ein offenes Geheimnis in den USA, dass Harvey Weinstein sich in den 90ern Oscars gekauft hat. Dass der
kann man halt sich gar nicht denken bei dem reinen Mann.
Nein, ne? Also es ist so ein Mann, bei dem man denkt so, oh, der hat Dreck am Stecken.
Der hat, seltsam. Kann ich mir nicht vorstellen.
Das war der exakte Moment, diese Oscarverleihung 1999 oder 2000, in dem Jahr, in dem Der schmale Grat, einer meiner Top 10 Lieblingsfilme, und Soldat James Ryan unter anderem für den besten Film nominiert waren. Da gewinnt dann Shakespeare in Love, über den heute niemand mehr redet. Gwyneth Paltrow, bei der niemand mehr sagen würde, so, oh ja, das war eine der großen Leistungen. Und im selben Jahr war ja unter anderem auch Elisabeth nominiert, also Kate Blanchett in der Hauptrolle. Und die fand ich da wahnsinnig krass. Also ich finde, dass da kann man auf jeden Fall eine Menge erzählen, wie die Oscar-Kampagnen ablaufen und was es da auch für Skandälchen im Hintergrund gab, weil ich finde, dass die Oscars immer relativ rein geblieben sind. Also die Golden Globes sind ja seit Jahren in der Kritik, relativ offen sogar, aber bei den Academy Awards hat man das Gefühl, gibt es das gar nicht so. Deswegen vielleicht machen wir mal zu den Oscars dieses Jahr eine Anti-Oscar-Folge.
Könnte man machen. Ich finde bei den Oscars, weil du sagst, rein geblieben, klingt irgendwie so alles doppelt falsch, weil es ja eben kaum Schwarze oder POCs in der Academy gibt. Klingt irgendwie echt skurril in dem Hintergrund. Das eigentlich haben die, sag ich mal, eine so klare Erzählgeschichte, was sie favorisieren, dass ich finde, dass sie nie so richtig offen waren für bestimmte Bereiche überhaupt der Filmgeschichte. Schwierig. Also, verstehst du, wie ich das meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Lass uns das vielleicht einmal aufgreifen. Aber heute reden wir auf jeden Fall über ein paar Filme, die wir in den letzten Wochen immer wieder angesprochen haben, die da auch stattfinden könnten. A Real Pain, The Brutalist, ich werde Baby Girl nochmal ansprechen. Hier werde ich euch von erzählen, von Robert Zemeckis, der neue Film, und Nosferatu. Was hast du noch?
Komm. Ich habe noch nur zwei von denen, die du gesagt hast. Heute bin ich mal weniger bestückt. Aber ich habe noch Arcane Staffel 2 geschaut und finde sie noch mal besser, als du es angeteasert hast. Ich finde sie besser als die erste Staffel und ein richtiges Brett. Ich habe teilweise gestanden im Wohnzimmer vor der Leinwand, so mit, nein, mach das nicht.
Echt?
Ja, ich habe so richtig, also rund um Jinx, ehemals Powder und Vi und Vanda, war ich dann sehr invested. Ich glaube Episode 6. Es gab so 2-3 Momente, wo ich wirklich so dachte, boah, und die Musik, wie in die Musik immer wieder reinkommt. Das sind einfach so geile Perspektiven, die reingeschnitten werden, sowohl in den Kampfsequenzen als auch in den emotionalen. Sie sieht einfach so fein aus. Also Arcane ist ja wirklich eines der besten Dinge, und also die du überhaupt im animierten Bereich in den letzten Jahren bekommen hast, weil ich dich ja gefragt hatte, wie, jetzt ist der Schluss? Ja, da ist Schluss, aber es gibt so wahrscheinlich 3 oder 4 Spin-Offs, die dann in andere Welten führen. Also es gibt dann weitere Geschichten, aber die sind dann nicht mehr Arcane. Aber sicherlich auch in einem sehr ähnlichen Stil. Mhm. Wann die uns erwarten, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das hier als kleiner Nachklapp. Also Arcane Staffel 2 ist der Kracher.
Ja, solange die mehr machen, ist das, glaube ich, völlig egal.
Alle 9 Episoden inzwischen auf Netflix raus. Du, David, wollen wir mal ganz kurz noch, bevor wir über Filme dann mal richtig loslegen, mal über den krassen Kinostart sprechen, der die am Wochenende einige Rekorde eingestellt hat?
Ja, lass machen.
Also Vaiana 2, wir hatten es ja schon so ein bisschen angedeutet. David meinte auch, oh, der trackt auf 1 Milliarde und Mufasa auch. Aber jetzt haben wir endlich was, was Zahlen angeht. Und in den USA hat Vaiana 2 den besten Thanksgiving 5-Tages-Kinostart aller Zeiten abgeliefert. Und diesen Rekord hatte vorher die Eiskönigin 2, und der hat den um 100 Millionen überboten. Der Film hat am Wochenende dort 221 Millionen eingespielt. Weltweit nochmal um die 160 Millionen. Damit hat er 386 Millionen gemacht. Also das ist für einen Vaiana 2 nach 8 Jahren. Es gab viele positive Zahlen, aber der erste Film hat insgesamt um die 600 noch was gemacht. Also der wird jetzt den bei weitem übertrumpfen. Auch in Deutschland sind 5-mal so viele Leute zum Start ins Kino gegangen wie beim ersten Teil. Fast 1 Million Menschen. Der 3. beste Kinostart des Jahrzehnts. Und auch am Wochenende hast du kaum Karten bekommen in den Kinoseen. Ich habe das mitbekommen im Bekanntenkreis, dass Familien dann so gesagt haben, ja, ist alles ausgebucht. Sie konnten gar nicht mehr irgendwie am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ins Kino gehen. Also der schlägt richtig ein, der Film.
Ich verstehe nicht, warum. Also der ist ja wirklich überall. Auch hier in Deutschland ist der mega reingestartet. Kannst du dir das erklären? Also warum vor allen Dingen die Animationsfilme so durch die Decke gehen? Weil
Ich glaube, bei Disney gibt's eine Sache, die jetzt wirklich richtig zieht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, du würdest sagen, der neue DreamWorks-Animationsfilm, die haben nicht so richtig, zum Beispiel in Deutschland, oder du müsstest international dann Peacock haben, einen Vorlauf, dass zu Hause, wenn die Familien das gucken am Wochenende und so, immer wieder diese Brand gebetet wird, immer wieder dieses Thema aufgemacht wird, da kommt ein neuer Teil, oh, ich liebe diese Figuren, wir wissen, was da passiert. Ähnlich bei Warner, da müsstest du dann irgendwie wie bei Max oder so reinschauen, aber für Pixar und Disney Animation hast du halt Disney Plus, und fast jeder Familienhaushalt holt sich wahrscheinlich als ersten Streaming-Plattform Disney Plus für die Kleinen. Und was sie dann am Wochenende gucken wollen, das wird dann geguckt. Und wie oft dann Sachen wie Vaiana sicherlich in den letzten 8 Jahren geguckt worden sind und die Leute Maui lieben und Vaiana lieben und der ganze Merch, der dann zu Hause rumschwingt. Und dann wundert sich's nicht, wenn so ein zweiter Teil kommt, dass sie auf einmal sagen, was, neue Geschichte, bin ich dabei? Und du hast eine Mid-Credit-Szene, die auf den 3. Teil verweist. Es kommt die Live-Action-Nummer, und vor allem, da hast du mal einen Vorgeschmack davon, wie in 2 Jahren Eiskönigin 3 performen wird. Das ist ja nochmal eine ganz andere Skalierung. Also das ist wirklich fett. Disney Plus zahlt sich quasi diese Streaming-Plattform jetzt da durch so stark auch aus, dass sie quasi on the long run diesen großen Brandbild, also Markenbildungsfaktor dann zu Hause haben. So ein bisschen wie Ronald McDonald früher als Clown bei McDonald's, der die Kinder schon mit dem Kids-Menü abholt. Verstehst du die Verbindung? So ein bisschen fühlt sich das so an.
Ja, ich glaube, dass das unterschätzt man so ein bisschen, dieses Marketing-Tool, das dann Disney Plus oder die Streamer sein können. Ist Moana da nicht der meistgestreamte Titel auf Disney Plus mit weitem Abstand?
Das hatte Sebastian von Filmstarts zumindest letztens in unsere gemeinsame Gruppe geschrieben.
Ja.
Ich habe das nicht verifiziert, aber da der ja bei Webedia arbeitet, muss er das ja alles wissen.
Hey, Filmstarts, die bei
Filmstarts
nicht,
wenn das
wissen.
Jetzt falsch ist, dann bitte bei Sebastian melden von Filmstarts.
Auf jeden Fall. Ich find's krass, ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Also ob die Erwachsenenfilme in Anführungszeichen wieder nachziehen werden, weil dieses Jahr war mega Jahr für die Kids-Unterhaltung. Aber was eben auch war, und darüber reden wir bestimmt noch am Ende des Jahres, damit ist jetzt klar, in der Top 10 sind ausschließlich Fortsetzungen. Also die Top 10 der erfolgreichsten Filme des Jahres. Es gibt da gar keine Originalfilme mehr drin. Und das ist irgendwie traurig, muss ich sagen.
Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich will ja neben den Top- und Flop-Rankings wahrscheinlich auch Ranking der erfolgreichsten Filme. Ne? Das ist so ganz entspannte Arbeit. Und ich will dieses Jahr mal auch die größten Flops machen. Das habe ich noch nie gemacht. Die größten Flops des Jahres.
Aber wo dann so du machst doch aber auch die schlechtesten Filme, ne?
Ja, die schlechtesten, aber die wirklich Flops an den Kinokassen. Also was hat wirklich, weil dieses Jahr gerade mit diesen Blockbustern, die oft nicht funktioniert haben, ne, so Madam Web und Red One und so weiter und so fort.
Ja gut, Red One ist ja die Frage, ist das ein Flop? Ne? Das ist ja, das kann man ja gar nicht
so. Das ist doch ein ganz einfaches Video. Die größten Kinoflops. Fertig. Ich mach mir das schon bequem. So.
Okay.
Hast du gesehen, dass Ben Stiller zurück ist? Heimlich auf Disney Plus. War nicht angekündigt mit einem Film, der heißt Nutcrackers. Jetzt so ein Weihnachtsfilm.
Ja, habe ich irgendwie.
Ben Stiller, nicht mehr Regie, also nicht in der Regie, sondern unter David Gordon Green. Gibt's jetzt, ist er wieder zurück vor der Kamera?
David Gordon Green, ist das nicht der Exorzist und Halloween-Typ?
Ja, ich glaube schon. Das ist, genau, Halloween hatte ich im Kopf. Ja, ja. Und der macht jetzt halt sowas.
Ja. Okay, nee, ja, habe ich mir nicht angeschaut. Ja. Was ich mir angeschaut habe, wollen wir zuerst über Nosferatu sprechen?
Können wir machen. Ich hätte jetzt immer noch mehr News gehabt, wenn du willst. Aber
was hast du denn noch?
ich fand das ganz spannend. Wir haben über Edward Berger ja zuletzt geredet, ne? Über Konklave, Westen nichts Neues. Und dass der ja auch den neuen Jason Bourne-Film macht, aber der hat auch gerade eine Serie, The Ballad of the Small Player, eine Serie mit Colin Farrell und Tilda Swinton gedreht, die bald rauskommt oder in der Post-Production ist. Und der hat schon wieder einen neuen Film verkauft. Da gab es einen Bieterstreit und der heißt The Barrier. Und da soll Austin Butler die Hauptrolle übernehmen und er würde so ein bisschen verkauft im Bieterkrieg als Interstellar trifft auf Top Gun. Und also Edward Berger dann auch gleich den nächsten Film mit Austin Butler. Und den hat sich auch Disney gekrallt, beziehungsweise 20th Century Studio. Also Edward Berger nicht bloß gleich wieder international besetzte Serie und dann noch ein Bourne-Film nach Konklave, wo es ja Aussicht auf Oscar-Nominierung geht. Er hat jetzt auch einen Austin Butler-Film schon verkauft. Das geht bei ihm ordentlich weiter, so als Anhängsel, weil wir zuletzt drüber gesprochen haben. Fand ich das noch ganz erwähnenswert.
Okay. Ich frage mich dann bei solchen Leuten immer, wann haben die Zeit, irgendwas anderes zu machen?
Ach, guck dir die Ridley Scotts oder die Woody Allens an, als der noch nicht gecancelt war.
Hast du das mitbekommen?
Das ist hier ein Film.
Was hast denn? Du das mitbekommen, dass letzte Woche der Kameramann John Matheson, der mit
Ridley Scott so ein bisschen
abgelästert hat. Ja.
Ich habe das noch am Rande, erzähl mal. Hab's noch am Rande mitbekommen.
Der war in einem Podcast eingeladen, The Dog Fix, könnt ihr euch auch anhören auf Spotify oder irgendwo, wo es Podcasts gibt. Ich muss aber sagen, ich habe mir den komplett angehört und das ist eigentlich nicht der Rede wert, weil der Teil, wo er dann tatsächlich darüber redet, es ist auch ein bisschen, die Medien machen da mehr draus, als es ist, so, weil er redet generell einfach darüber, wie sich Filmemachen verändert hat und dass er als Kameramann ehrlich gesagt an so Sets wie Gladiator 2 das Gefühl hat, so ein bisschen verloren dazustehen, weil er gar nicht so wirklich gebraucht wird. Er hat ja unter anderem auch Gladiator 1 gemacht und er meinte, eine Sache, die sich zum Beispiel bei Ridley Scott verändert hat und die bei vielen Blockbuster-Filmen passiert ist, dass er, Ridley Scott hat früher eine Kamera aufgestellt, hat er das ja alles aufgemalt mit Storyboards und dann hat er sich mit dem Kameramann hingestellt und hat die Szene ausgeleuchtet, so wie man das im klassischen Hollywood-System gemacht hat. Heute werden die meisten Szenen bei Ridley Scott mit 11 verschiedenen Kameras gedreht, also ist nicht mal übertrieben, das hat Ridley Scott selber in Interviews gesagt, dass er da 11 Kameras gleichzeitig irgendwo hinpackt und dass er, da sagt der Kameramann dann, dass er das für faules Filmemachen hält. Und daraus haben die Medien dann gemacht, dass er gesagt hätte, Ridley Scott ist faul. Aber es geht ihm eher darum zu sagen, dass er das halt blöde findet, dass man das halt nicht, man kann die Szenerie nicht mehr ausleuchten. Ne, wenn 11 Kameras gleichzeitig in so einen Raum reinfilmen, er hatte zum Beispiel auch Zone of Interest genannt, wo er meinte, er mochte den Film, aber er fand es halt schade, da war es ja so, dass Jonathan Glazer Kameras unter anderem in der Ecke der Wand angenagelt hat, ne, oder irgendwo in den Raum gestellt hat. Das wirkte dann ja fast ein bisschen wie Big Brother. Und es fehlen die immersiven Momente, wo die Kamera auch mal ans Gesicht ranspringen kann. Er meinte zum Beispiel, bei Gladiator 2 wird man sich schwer tun, so richtig, ne, wenn du nicht gerade Sequenzen hast, wo die Darsteller miteinander reden und sie Schuss gegen Schuss einfach die Kamera direkt vor die Gesichter aufgestellt haben, Gibt es wenige Szenen, die dann, wo die Kamera auch mal näher rangeht, weil Ridley Scott dafür die nicht die Möglichkeit hatte, eben weil er mit so vielen Kameras gedreht hat. Und John Matheson meinte halt, die Filme sehen halt genau deswegen halt so viel schlechter aus heutzutage, weil sich niemand mehr wirklich die Mühe macht, Szenen auch vorher zu konzipieren, die mit dem Kameramann durchzugehen, zu schauen, wo setzt man das Licht? Denn wenn, wie gesagt, wenn du 11 verschiedene Kameraperspektiven im Kopf haben musst, dann ist es ja nicht mehr möglich, für jede einzelne auszuleuchten. Und das war seine große Kritik. Die teile ich total, weil ich finde auch, dass Filme immer hässlicher werden. Und bei Gladiator 2 muss man ja sogar sagen, das ist ja nicht mal ein hässlicher Film. Aber es ist auch ein sehr digitaler Film. Einer, wo du dann halt hinterher im Touch-up, in der Postproduktion ganz viel retten musst und nicht mehr, wie es früher war, vorher durch eine geilere Kameraaufstellung brillante Bilder erzeugst. Das machen ja nur noch wirklich wenige. Da will ich mal echt ein Video zu machen, wie sich das irgendwie verändert hat, weil Filme so schlimm aussehen zum Teil. Und selbst gestern, als wir Nosferatu geguckt haben, über den hatte ich so viele Vorschusslorbeeren gehört, dass das so ein toller, schöner Film sei, vor allen Dingen mit tollen Bildern. Und dachte auch so, ja, nee, das habe ich auch schon, also früher zumindest wäre das schöner gewesen, muss ich sagen. Aber kommen wir gleich zu.
Da können wir jetzt langsam zukommen, wenn du möchtest. Außer ich erzähle dir noch, dass noch eine neue animierte Batman Dark Knight Reihe gemacht wird, wo diese legendäre Geschichte, wo ihm das Rückgrat gebrochen wird, erzählt wird. Aber weiß ich nicht, ob du das interessant findest. Ich mag ja die animierten Batman-Filme, die haben ja so Long Halloween, wie ist es? Nee,
ja,
The Killing Joke und Long Halloween gemacht. Und ich finde diese 16er animierten Batman-Filme von Warner eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ja. Und jetzt machen sie quasi die Nightfall-Reihe. Wird wahrscheinlich eine Trilogie mit Nightfall, Nightquest und Night's End. Und das ist eine der beliebtesten Comic-Vorlagen. Das ist vielleicht noch für die Fans ganz spannend, die diese animierten Batman-Sachen mögen, die oft deutlich erwachsener sind, als man denkt, wenn man das Cover sieht. Das fand ich noch ganz gut. Aber das ist noch als Service-Info. David.
Ja, Robert.
Nosferatu. Haben wir gestern geguckt, 102 Jahre nach der Weltpremiere, die um die Ecke war vom Originalfilm. In den 70ern haben sich ja unter anderem Werner Herzog und Klaus Kinski da auch nochmal einen Remake angenommen. Der Originalfilm, das weißt du bestimmt, ne, hätte ja eigentlich zerstört werden sollen, haben aber viele Kopien dann trotzdem noch überlebt. Es gibt ein Gerichtsurteil, dass die vernichtet werden mussten, weil die Witwe von Bram Stoker damals geklagt hat, gesagt hat, nee, die Figur des Graf Orlok ist viel zu nah an der von Dracula dran.
Die ganze Handlung ist ja einfach wirklich gestohlen.
Ja, oder die ganze Handlung, aber so ein bisschen die Figur. Man hat ihr recht gegeben, aber es haben anscheinend genug Kopien die Welt überlebt und damit ist Nosferatu auch ein filmischer Meilenstein, den man immer wieder auch sieht, wenn andere Filme Filmgeschichte zitieren oder Filmgeschichte, also ein Ablauf, seit der Lumières auch mal zusammengeschnitten wird, hast du eigentlich für gewöhnlich immer dieses Bild auch aus Nosferatu, aus dem Stummfilmklassiker mit drin. Gab es gestern also Weltpremiere. Remake. Robert Eggers, den haben wir schon oft relativ lobend erwähnt, weil er sehr atmosphärisch erzählt. The Witch, ein Film, mit dem er seinen Auftakt gestartet hat, der, ich glaube, das war England im 16. Jahrhundert, super atmosphärischer Film mit so einer tiefchristlichen Gemeinde und einer Familie, die dort ausgeschlossen erzählte. Dann gab es ja Leuchtturm mit Willem Dafoe und Robert Pattinson, zwei Leuchtturmwärter, die eigentlich einen Schichtwechsel machen, aber aufgrund des Wetters dann zusammen verharren müssen in einem Leuchtturm und dort, ja, sagen wir es, wahnsinnig werden.
Hieß der Leuchtturm hier in Deutschland? Der hieß doch auch The
Lighthouse, Lighthouse? Nee, was ist der Leuchtturm? Und The Northman, Alexander Skarsgård im Wikinger-Milieu, sehr blutig, sehr, David hat damals gesagt, grunzte die ganze Zeit die Hauptfigur rum. Und dann hatte ich jetzt Robert Eggers gedacht, komm, nehmen wir einen anderen Skarsgård-Bruder und lassen den Graf Orlok spielen. Da haben wir dann nämlich Bill Skarsgård. Wer die Geschichte von Nosferatu nicht kennt, ich hole kurz einmal noch euch ab. Es geht um den Immobilienmakler Thomas Hutter. Oder ja, Thomas Hutter oder Hutter, der in Wisborn, wie ist der Ort?
Wisburg.
In Wisburg in Deutschland lebt. Wir haben das ja 1838. Die Flitterwochen waren eigentlich viel zu kurz. Kurzum, der ist gerade frisch verheiratet, weil sein Chef ihm schon wieder sagt, ey, da gibt's jemanden und du müsstest nach Transsilvanien beziehungsweise in die Untiefen von Böhmen, in die Karpaten, einen Verkauf besiegeln. Da wohnt nämlich ein Graf namens Orlok und der hat in der Nähe von Wisburg eine alte Immobilie, die fast eine Ruine ist, erstanden. Und er möchte, dass das so schnell wie möglich abgewickelt wird. Deswegen fahr da bitte hin. Und sein seine eigene Frau bittet ihn eindringlich nicht zu fahren, bleibt bei mir, warum auch immer. Da gibt es ein paar unheilvolle Träume. Und er macht sich auf den Weg. Und je näher er dort kommt, merkt er schon bei den Anwohnern in der Nähe und an deren Ritualen, dass irgendwie hier was Schauriges in der Luft liegt. Und je näher er diesem Schloss kommt, umso mehr wird ihm klar, dort gibt es Dämonisches, dort gibt es ein Wesen, das nach seiner Heimat trachtet und im Grunde auch einen Pakt, der schon eine Weile andauert, der sich wie eine Schlinge auch um den Hals von Thomas legen wird. So, Hike zusammengefasst.
Ich hatte, der lief ja schon vor ein paar Wochen in Pressevorführungen, da habe ich ihn nicht geguckt, du auch nicht, weil wir beide zu tun hatten, aber ich hatte mit ein paar Kollegen gesprochen, die alle meinten, ah nee, das ist der schwächste von Robert Eggers bisher. Was, worüber sich viele beschwert hatten, war Graf Orlok. Einer meckerte über den über das Aussehen, weil es im Gesicht von Graf Orlok ein sehr markantes Merkmal gibt, das wohl neu ist. Ich muss sagen, ich fand den... Ich
finde, das kann man sagen.
Ein Schnauzbart, ein Schnäuzer.
Ein Schnorre ist
ein Schnorre.
Der hat einen Pornoschnorres.
Ja, so richtig ein Pornobalken, ne?
Nicht Schnauzbart, der hat ein Schlossbart. Das geht so, fast ein Schlossbart. Unten geht es nicht zu, aber ich finde es gut.
Ich mag's auch.
Also ich finde Graf Orloks Design finde ich gut, ehrlicherweise. Finde ich.
Und bei Yves größtes Problem war die Stimme beziehungsweise der Sprachduktus von.
Fand ich auch gut.
Fand ich auch super. Gut sagen.
Muss ich gar ganz ehrlich.
Also die gesamte Erscheinung von Graf Orlok hat mir imponiert. Fand ich fantastisch. Ja. Generell
also Bill Skarsgård hat definitiv den Preis dieses Jahr mit größter Rollenvarianz verdient. Von The Crow zu Graf Orlok ist schon ein krasser Unterschied.
Naja, er hatte ja noch diesen Boy Kills World, der auch noch irgendwie, wo er sich dann blutigst auf die Fresse gehauen hat mit anderen Leuten. Das war ein wildes Jahr für Bill Skarsgård.
Was diese Brüder wohl früher zu Hause gemacht haben, lässt tief blicken.
Ich fand, dass der mir immer dann am allerbesten gefallen hat, wenn Robert Eggers Horror machen wollte. Ich hatte wirklich immer wieder den Gedanken, dass Robert Eggers, der hat er ja schon Jahre herumgetüftelt an diesem Film. Der ist ja schon 2015, glaube ich, angekündigt worden. Den wollte er eigentlich direkt nach The Witch auch machen. Und wenn ich mich recht entsinne, sogar eigentlich davor und hat das Geld dafür nicht bekommen. Das heißt, seit Ewigkeiten doktert dieser Film in seinem Kopf rum und ich kann mir nur vorstellen, dass er all diese Bilder im Kopf hatte für seine liebsten Momente, wenn Orlok da so reinschwebt und ne, wie die Stimme sein könnte, wie die Ausleuchtung sein könnte. Darüber hat er sich viele Gedanken gemacht und das merkst du im Film. Worüber er sich keine Gedanken gemacht hat, ist der Rest, nämlich immer dann, wenn die Figuren miteinander reden müssen. Dann wird Nosferatu nämlich zum Theaterstück. Dann werden die Gesten so ganz ganz groß und es wird langsam geatmet und viel geatmet vor allen Dingen. Das sieht man besonders bei Lily Rose Depp, die schrecklich ist in diesem Film. Aaron Taylor Johnson finde ich auch leider völlig daneben. Beide funktionieren für mich überhaupt nicht, weil man das Gefühl hat, dass so ein Willem Dafoe zum Beispiel, der kann Theater. Selbst bei dem hatte ich so das Gefühl, du musst natürlich unweigerlich an die große Vorlage denken, weil Nosferatu ja eine fast so 1:1 Kopie von Bram Stokers Dracula ist. Und da gibt's ja nun mal die ultimative Theater-Pomp-Verfilmung, nämlich Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola mit Anthony Hopkins als, wie heißt er, Van Helsing. Und an den muss man halt denken, wenn man da Willem Dafoe sieht. Und ich dachte immer wieder, das ist leider der große Punkt, der für mich überhaupt nicht funktioniert und der den Film dann leider extrem zieht. Ne? Ich hätte mich extrem gefreut, wenn den Robert Eggers ein bisschen mehr verknappt hätte und ehrlich gesagt auf dieses Schwülstige verzichtet hätte. Denn wenn der am Anfang kommt Nicholas Hoult in dem Schloss von Graf Orlok an und überhaupt wie er dahin reitet und das ist so schön, das ist so bildgewaltig und das ist so, die Musik ist grandios in diesem Film. Ich wollte überhaupt nochmal googeln, wer die gemacht hat, weil die fand ich beeindruckend. Sodass ich ein bisschen hin und her gerissen war. Ich habe da einen Film gesehen, der stand in so einem stetigen Konflikt, nämlich einerseits dieser Horrorfilm, der dich immer so richtig reingezogen hat durch diesen Atmosphäreaufbau. Robert Eggers hat ein tolles Gefühl auch für diese Spannung und für Bedrohlichkeiten. Und dann wird man aber so vor den Kopf geschlagen, wenn die Charaktere dann wieder so sich im Kreis drehen und man merkt so das Blocking der, ne, wenn die dann so immer genau so stehen bleiben, dass irgendwie ein Bild entsteht. Und das wirkte super forciert, hat leider überhaupt nicht funktioniert für mich und dadurch wirkte er dann zu lang.
Ich habe die erste Hälfte sehr gemocht, da würde ich sagen, also die knappe erste Stunde, die ist einfach genau das, was ich mir von Robert Eggers erhofft habe. Und es gibt so ein paar, also für mich war interessant, dass zum Beispiel Lily Rose Depp, wo du sagst, die war die ganze Zeit schrecklich, die fand ich am Anfang total daneben. Als der Film dann aber in der zweiten Hälfte zu so großem Theater wird und besonders durch Willem Dafoe wird es dann so sehr großes Theater. Der hat ja schon so eine Gestik, die sehr präsent ist. Und wenn er dann nochmal groß macht, dann habe ich schon fast den Green Goblin vor Augen. Dann passte ihr Spiel, was auch zunehmend immer physischer abverlangen, da wird irgendwann rein, weil da sowas Dämonisches drin ist. Und ich dachte, das passte dann für mich, hinten war ich fein. Aaron Taylor Johnson fand ich komplett unterfordert. Also beziehungsweise ich habe mich gefragt, den hätte jetzt so jeder spielen können. Der kann seinem Werftbesitzer dieser Figur gar keinen Stempel aufdrücken. Am schwächsten fand ich Emma Corrin, weil wenn die ein paar Sachen gesagt hat, wirkten die total wie aufgesagt. Nicholas Holt finde ich immer sehr solide. Der schafft es mit so einer zurückgenommenen Art trotzdem präsent zu sein und mit dem entdecken wir diese Welt von dieser von Graf Orlok. Das mochte ich richtig gerne. Bill Skarsgård haben wir schon genug gesagt. Willem Dafoe ist mir fast schon zu viel in dem Film. Der ist jetzt so eine Legende, der aber auch das eben auf so eine Theaterbühne hieft. Ich habe mich ja irgendwann zu dir rübergelegt und gelehnt und gesagt, so, das passt nicht zusammen. Und du meintest ja, das unterwandert ja auch total den Horrorgedanken, der viel subtiler eigentlich daherkommen muss. Und das merkt man auch dann. Am Anfang findet Robert Eggers mit dem Sounddesign und mit harten Schnitten ein paar schaurige oder schockierende Momente, wo auch im Kinosaal viele zusammengezuckt sind, die fast schon so wie so Jumpscares waren, aber noch so künstlerisch aufgeladen, dass das noch eine eigene Tonalität hatte. Im Film kommt das dann aber später noch 4-5 Mal. Dann dachte ich, so auf Jumpscares sich zu verlegen, ist doch sonst überhaupt nicht seine Art. Das mochte ich dann wiederum gar nicht. Und in der zweiten Hälfte wirkt er sehr zäh. Aber unterm Strich hat er halt wirklich klasse Horrormomente, was die Stimmung angeht. Und deswegen schlagen da auch so zwei Herzen in meiner Brust, dass ich sagen würde, auf jeden Fall, der ist sehenswert. Und wenn man ihn sieht, musst du ihn auch auf der großen Leinwand sehen, weil die Farbpalette reicht von dunkel bis düster. Ne? Also farbenfroh oder hell wird da so im Grunde nie was wirklich. Außer wenn zum Thema Vampirismus Sonnenlicht vielleicht mal eine Rolle spielt. Und ansonsten, ich mag auch, dass man rund um den Thema des Vampirs ein paar Sachen bedient. Nämlich einmal die Angst davor, aber auch das Verlangen, dem zu dienen oder vielleicht sogar gebissen oder verwandelt zu werden. Das sexuelle Verlangen, die Erotik, die diese Figuren immer anhängen und auch diese Abhängigkeit. Also ich habe das Gefühl, so dieser Mythos und das Greifen nach anderen, und es wird ja auch stellvertretend eine Krankheit genommen, die dem vorauseilt und quasi zeigt, wie eine Gesellschaft, nach der gegriffen wird, zugrunde gehen kann an dem Bösen, wie es oft benannt wird. Da steckt eigentlich viel drin in dem Film, aber er ist einfach zu lang und er ist so träge hinten raus und er ist, glaube ich, auch 40 Minuten länger als das Original. Und so finde ich ihn sehenswert, aber der hatte Potenzial, richtig klasse Film zu sein. Und das ist er dann nicht geworden für mich.
Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen ausblenden, dass der Film eben diese Schwächen hat. Ich fand aber, der ist so ein tolles Companion Piece zu eben sowas wie Bram Stokers Dracula. Also es wirkt so wie zwei Filme, die man nebeneinander halten würde. Du hast den nicht mehr geguckt, ne? Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass... Nee,
also nicht nochmal. Ja. Ich habe den das letzte Mal mit 16 oder so gesehen.
Und der ist ja, ne, bunte Farben und ganz viele Effekte, die auch handgemacht waren, aber auch große Theatergesten. Ich finde, da kommt dieses Verhältnis von Van Helsing zu dem Rest der Handlung nochmal besser zum Tragen, weil ich das finde, da ist Anthony Hopkins ein klarer Hauptanker der Handlung. Es geht zwar schon auch um Dracula und seine Liebe zu Mina, aber hier hat mir das gefehlt. Dieser Van Helsing-Verschnitt, der Willem Dafoe ja hier ist, der tritt nie so wirklich in den Vordergrund. Und ich dachte dann so, was ist denn hier dann aber eigentlich so diese Kern, ne, dieses Doppelteam? Weil am Anfang sehen wir sehr viel Graf Orlok und Nicholas Holt, beziehungsweise eher nur Nicholas Holt. Dann ist Aaron Taylor Johnson sehr viel in der Handlung. Und Lily Rose Depp kommt dann auch immer mal wieder rein. Aber bei Bram Stokers Dracula mag ich halt, dass es klar ist, es geht um Winona Ryder und Gary Oldman, die sich von der ersten bis zur letzten Szene voneinander angezogen fühlen, aber auch natürlich abgestoßen im Falle von Winona Ryder. Und dann ist da die zweite große Figur Van Helsing. Ludwig Van Helsing? Viktor Van Helsing? Weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und Das finde ich, ne, das finde ich fehlt hier zum Beispiel. Das ist, ist viel durcheinander geworfen. Ich hatte eben, wie gesagt, das Gefühl, dass Robert Eggers hauptsächlich seine Bilder im Kopf hatte. Und dafür, dass es so war, dachte ich dann bei vielen Szenen, die haben wieder Day for Night geschossen. Sprich, ihr werdet es häufig merken, ich bin mir nicht sicher, ob es so war, weil es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur so wirkt, aber Day for Night bedeutet, dass sie am Tag drehen und dann die Bild in der Bild oder Color Correction hinterher die Farben und das Licht, den Kontrast so runterdrehen, dass es wie Nacht wirkt. Es wirkt aber nie wie Nacht. Es wirkt immer wie am Tag gedreht und dann halt einfach blau gemacht, das Bild.
Weil die Kontraste einfach zwischen Licht und Schatten so stark sind, als hättest du den Vollmond des Jahrhunderts gehabt.
Exakt. Und das ist, so sieht der ganze Film aus. Es gibt schöne Einstellungen in diesem Film. Ich mag vor allen Dingen auch, dass Robert Eggers irgendwie, wenn er draußen in so einem Dorf dreht, was in so einer verschneiten Landschaft in den Karpaten herumsteht, dann hat man das Gefühl, der ist da halt auch gewesen. Ne? Das fand ich, man merkt da richtig den Schnee auf
in
der
Tschechien
Zunge.
In Tschechien gedreht, also da sind auch wirklich alte Ruinen und Immobilien und Schlösser besucht worden. Ja.
Das fand ich richtig toll. Aber dann fand ich die Wahl dann eben einiger Sachen, wie zum Beispiel dieses Day for Night Gedrehe, das fand ich dann, hat mich wieder rausgezogen. Insgesamt muss ich aber sagen, ich kam raus und war sehr angetan, weil die Atmosphäre, die zieht dich die gesamte Zeit rein und ich glaube wirklich, das ist ein Film, der wird in den Kinokassen nicht wirklich funktionieren. Wir haben da gestern drüber gesprochen, auch nochmal in der Runde, weil Leute kamen auf uns zu. Ich stand gerade neben Sebastian und meinte, ja, macht ihr dann Videos und wann macht ihr denn eure Videos? Und da meinte ich so, ey, das ist vollkommen egal, weil also ich bin relativ überzeugt davon, dass weder so bei uns YouTubern die Kritiken dazu großartig funktionieren werden, noch dass der Film an der Kinokasse funktioniert, weil es ist halt wirklich ein 102 Jahre altes Franchise in Anführungszeichen. Robert Eggers ist noch nie ein Kassengarant gewesen und eigentlich sind auch keine echten Stars im Film. Und das, der wird es schwer haben. Deswegen hier für euch, das ist ein guter Film. Guckt euch den an, lasst euch nicht abschrecken von einigen Sachen, die wir jetzt gesagt haben, weil insgesamt kommt ihr da, glaube ich, als Horrorfans mit einem wohligen Gefühl raus.
Ich gebe dem ja auch 8 und 7 Punkte. 8 für Horror und 7 insgesamt. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ein Meckern. Also wir sezieren diesen Film jetzt auch schon dafür, dass wir davon ausgehen, dass es eine gewisse Qualität mit sich bringt. Ist jetzt schon anders, als wenn wir über irgendeinen Dwayne Johnson-Film daher reden. Kleine Nebeninfo noch, bevor die Leute viele Nachrichten schreiben, weil David gesagt hat, ob es Ludwig oder was Van Helsing ist.
Victor.
Ludwig oder...
Viktor Frankenstein.
Es ist Abraham van Helsing.
Alles klar.
Nochmal kurz recherchiert. Dann haben David und ich einen anderen Film gesehen und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ja gerade mit dem, wir haben wenig Schlaf zu Hause, schlafe ich auch bei sehr tollen Filmen manchmal ein und David hat mir eine sehr, sehr schöne Szene, die ich glaube ich ganz kurz verpennt habe in dem Film gesagt und da ärgere ich mich ehrlicherweise total drüber, aber der konnte wirklich viel, nämlich A Real Pain. Heißt er und ist ein Film geschrieben von Jesse Eisenberg, der auch die Regie führt und die Hauptrolle zusammen mit Kieran Culkin spielt. Kieran Culkin, Bruder von Macaulay Culkin, gerade erst Golden Globes für Succession gewonnen, die Erfolgsserie. Und beide spielen zwei Cousins, die sich treffen und auf dem Weg nach Polen sind, um an einer Heritage Tour, also in einer das Erbe, so geschichtliches Erbentour rund um Zweiten Weltkrieg und jüdischen Wurzeln daran teilnehmen und vom Warschauer Ghetto ausgehend an verschiedenste Spots im Land nach Lublin, glaube ich, und so weiter gehen und am Ende auch das Haus ihrer Großmutter besuchen wollen, die kürzlich verstorben ist, um quasi zueinander zu finden als Cousins, aber auch um der eigenen Geschichte so die Bedeutung zu geben und dasselbe mal zu erleben und weil sie es ihr, glaube ich, auch versprochen haben, das mal zu machen. Das ist die Ausgangssituation von einem 90-Minüter, der ja ganz toll geschrieben ist. David, ja. Ich gebe ab.
Ich fand den also berauschend auch wieder. Ich hätte das nicht gedacht, so, weil du gehst ja in solche Filme rein und hast dann manchmal so dieses Gefühl, im Trailer, das ist halt ein Roadtrip und dann, ne, man merkt ja noch die Charakterdynamiken nicht wirklich. Die Trailer sind dann meistens so flippig geschnitten und da passiert dann halt nichts. Ne? Sie sind dann auf so einer Tour und gucken sich irgendwelche Denkmäler an und dann denke ich mir immer so, oh, wenn ich mir Denkmäler angucken muss, da langweile ich mich immer zu Tode. Muss ich mir jetzt einen Film anschauen, wo sich Leute Denkmäler angucken? Wie soll denn das 2 Stunden lang gehen? Und dann merkt man aber relativ schnell schon in der ersten Szene, Jesse Eisenberg ist auf dem Weg zum Flughafen Und ne, ist völlig panisch, ruft mehrmals bei Kieran Culkins Figur an und sagt so, wo bist du, wo bleibst du? Und der ist aber schon längst da, ne, im Gegensatz zu Jesse Eisenbergs Figur hat offenbar eben gedacht, er wäre nicht da, weil man sich auf ihn normalerweise nicht verlassen kann. Und da merkst du schon so diese Charakterdynamik, die sich so reinschleicht. Zwei Figuren, die haben sich lange nicht gesehen. Eigentlich mögen sie sich, aber ich glaube, jeder von beiden ist aus anderen Gründen sauer auf den anderen oder hat so einen Schmerz, den er mit ihnen verbindet. Und dann ist ja auch noch der Schmerz der Großmutter, der gestorben ist. Ja, beide haben so unterschiedliche Leben und das dröselt sich so langsam auf diesem Roadtrip auf, wo du dann nicht nur die beiden kennenlernst, sondern auch die Gruppe, in die sie kommen. Sie kommen dann in diese so eine Gruppe von Leuten, die dann eben auch auf dieser Besichtigungstour sind und da spaltet sich so langsam eben diese Figurenkonstellation aber auf, aber auch wie die Figuren selbst sind. Kieran Culkins Figur ist, da kommt, glaube ich, dieser Name des Films her, einen echten Schmerz, den er in sich trägt. Aber auch Jesse Eisenbergs Figur ist eine, die das versucht zu mauern. Und was bei mir bewirkt hat, war, dass ich mich total erinnert gefühlt habe an mich und meine Frau. Weil ich die ganze Zeit dachte, so ist ein bisschen, also wenn ihr wissen wollt, wie es im Hause Hein zu Hause zugeht, dann schaut euch den Film an, weil Jesse Eisenbergs Figur ist sehr nah daran, wie ich bin, nämlich sehr versucht, das halbwegs kontrolliert hinzubekommen in diesem Chaos und Kieran Culkin ist eher der Typ so, ne, wild und macht viele Dinge, die wo Jesse Eisenberg auch sagt, so eigentlich wäre er auch gern so mutig und wild, aber für ihn ist es einfacher, eben introvertiert zu sein. Und dann stellt sich aber heraus, die andere Figur ist aber nicht nur so, sondern hat eben auch eine tiefe, verletzte Seite. Und das fand ich so gut beobachtet, weil ich nämlich die ganze Zeit dachte, wann entgleist das jetzt wohl? Wann hat Jesse Eisenberg einen Moment geschrieben, der dann eben nicht zu so einer Figurenzeichnung passt? Und das passiert aber nicht. Und bis zum Schluss ist das so toll, so einfühlsam, so gut beobachtet und die beiden legen zusammen eine ganz tolle Reise hin und das kulminiert dann in einem Moment, der eigentlich nur eine Umarmung ist, den du verpennt hast. Wo ich dachte so, oh, das ist so schade, weil...
Nee, die Umarmung nicht, das andere, was du mir gesagt hast.
Ah, okay. Ja, aber das, also es sind...
Es ist ja nicht so, dass ich da 10 Minuten einschlafe, ich falle so in Sekundenschlaf, ich bin mal eine Minute weg.
Ah ja, okay,
so
aber ich dachte, du hättest Tage genau, weil das ist ja nur ein kurzer Moment und ich dachte, vielleicht hättest du
den Fall. Das nicht.
So ging es mir. Ich dachte nur so, wie schlau das geschrieben ist und wie schön Jesse Eisenberg offenbar Menschen beobachten kann und das dann auch noch so zu Wort bringt und eigentlich einen kleinen Film, in dem nicht viel passiert, der dann so einen Eindruck machen kann.
Eine Sache, die David jetzt gar nicht erwähnt hat, ist, der ist auch auf eine sehr natürliche Art und Weise sehr lustig, der Film.
Ja.
Wir haben an der Pressevorführung sowohl David und ich separat, als auch im Saal immer wieder Leute gelacht und auch an verschiedenen Stellen. Und nicht immer simultan, dass du merktest, jeder hat in seinem Leben so Abschnitte erlebt, wo er genau diesen skurrilen Humor und die Absurdität des Momentes versteht. Und das ist wirklich ganz toll, die Energie zwischen diesen beiden, aber vor allem, ich finde ja Kieran Culkin, ich höre dem so gerne zu, wenn er da spielt, weil der mit so einer lockigen, tasmanischen Teufelart rumwirbelt, sich dann aber auch wieder sehr zurückziehen kann und von dem werden wir noch richtig viel sehen künftig, mal gucken, wann er in irgendwelchen großen Filmen zu sehen ist,
ja, aber hier der hält da... Hier werden ihm ja schon große Oscar-Chancen nachgesagt als bester Nebendarsteller, glaube ich.
Okay, ist ein bisschen komisch.
Ja, du weißt ja, wie das ist. So, das wird dann, ja. Auch das ist ja Teil dieser Oscar-Kampagnen. Auch das können wir in der Oscar-Folge mal besprechen. Aber ich finde, das ist, also der macht es sehr gut. Also den könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall mehr als Denzel Washington, der ja für Gladiator 2 gerade sehr hoch gehalten wird.
Dazu nochmal die Empfehlung hier, wenn ihr Kieran Culkin mehr sehen wollt, die Serie Succession, auch eine der besten Serien der letzten Jahre aus meiner Sicht. Da spielt er so, so gut in einem sehr starken Ensemble und auf eine ganz ähnliche Art. Succession, wer die Serie nicht kennt, noch eine tolle Empfehlung.
Also bei mir hat sich das ganz schnell in die Top 10 des Jahres reingeschlichen, noch auf dem letzten Meter, Real Pain. Das hätte ich so ein paar anderen Filmen erwartet, bei denen hat es dann eben nicht geklappt, aber der Da war ich voll drin. Und das finde ich immer erstaunlich.
Ich will gerade den Starttermin anschauen auf Filmstarts von Real Pain und habe vorher gesehen, auf IMDb 85er Metascore und auf Filmstarts hat der Film 2,5 Sterne. So, was? Aber ich wollte eigentlich das Startdatum sehen, weil David gerade gesagt hat, für ihn ist es einer der besten Filme des Jahres. Nicht, dass ihr jetzt verwundert seid. David nimmt in seine Rankings Filme ein, die er in diesem Jahr gesehen hat. Die müssen nicht zwangsläufig hier starten. Denn sowohl Nosferatu als auch A Real Pain starten erst im Januar. A Real Pain startet am 16. Januar und Nosferatu startet am 2. Januar. Das heißt, es könnte in eure Wunschliste für eure Neujahrsvorsätze mehr gute Filme zu gucken, direkt aufnehmen, diese beiden Filme. Und jetzt hat David aber noch für euch einen Film, der fühlt sich an wie zwei Filme. Und das hat er nämlich auch festgestellt, weil während der Pressevorführung erstmalig eine Pause gemacht wurde.
Das habe ich, wirklich ewig nicht oder gar nicht, weil gab es schon mal sowas? Nee. The Brutalist ist der Film, über den wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder gesprochen haben, weil es hieß, das ist der große Oscar-Favorit, ein amerikanisches Meisterwerk, ein Monumentalwerk. Und was hier auf jeden Fall monumental ist, ist die Laufzeit. Ich dachte ja eigentlich, der geht 3 Stunden 55 Minuten, so weil die Pressevorführung so lange läuft, aber das ist nicht richtig. Der geht nur 3 Stunden 35 Minuten und das nur setzen wir da mal in Anführungszeichen. Aber es gibt da wohl eine Pause, die verpflichtend ist. Also so richtig konnte ich es mir nicht erklären, aber ich glaube, im Kino wird es diese Pausen auch geben bei euren Vorstellungen. Und bei der Pressevorführung mussten wir dann raus irgendwann.
Den wird keiner gerne im Kino spielen, den Film. Weil der einfach 2 Vorführungszeiten blockt. In der Zeit könntest du eigentlich 2 Filme zeigen und doppelt verdienen. Ich glaube, kaum ein Kino spielt den gerne.
Ja, also The Brutalist ist ein seltsamer Film, weil der, das hatte ich so gedacht, so als ich den guckte, es geht da um den Architekten, gespielt von Adrian Brody, der heißt Laszlo Toth. Der hat den Holocaust überlebt, geht dann am Ende des Zweiten Weltkrieges, emigrierte in die USA, um da irgendwie diesen amerikanischen Traum mitleben zu können, kommt dann auf Ellis Island an, seine Frau ist aber zurückgeblieben, seine Frau gespielt von Felicity Jones
Örtlich zurückgeblieben
in, okay. Ich glaube, Warschau oder so. Ich weiß ehrlich gesagt, habe nicht mehr im Kopf, wo die gelebt haben. Und er muss jetzt irgendwie erstmal gucken, dass er da Wurzeln schlagen kann und schlüpft unter bei einem, glaube ich, ein Cousin oder so, bei dem er dann schlafen darf, der ein Möbelgeschäft hat. Und in diesem Möbelgeschäft fängt er dann an, so ein bisschen Kontakte zu knüpfen und zu arbeiten. Er ist nämlich Architekt gewesen und zwar ein sehr bekannter Architekt, der im Dessauer Bauhaus ausgebildet war. Und da gerät er dann irgendwann an Guy Pearce. Guy Pearce ist so ein großer Mogul, der so ein Tycoon, der von ihm dann irgendwann, für den baut er so eine sehr moderne Bibliothek. Ich saß im Kino und dachte, wow, ist die hässlich. Guy Pearce steht aber davor und sagt so, interessant. Und da merkte ich wieder, ich habe von Kunst, vielleicht abgesehen von Filmen, gar keine Ahnung und auch vor allen Dingen nicht von sowas schönen Dingen.
Ich merke das bei mir, wir haben ja ein Bauhaus gebaut und das sieht sehr modern aus und die Leute stehen ganz oft da und denken, boah, es gibt einige, die sagen, es sieht fantastisch aus, das ist ja mit Besenstrich und der Look und die Anordnung der Fenster und keine, also ganz viel Gründe, die Verwässerung geht durchs Haus, so ganz klar viele Kniffe, haben uns ja da über 3 Jahre überlegt, wie wir dieses Haus bauen. Du lachst jetzt, weil du sagst, es
Ich lache, weil Kali hat dafür einen Namen, den sage ich jetzt hier aber nicht laut.
Sag mal bitte laut, weil das passt zum Thema gut.
Kali nennt euer Haus immer den Todesstern.
Kann ja sein, genau. Es gibt auch ein paar, die sagen, der Bunker. Und es gibt so Leute, die sagen, weil du siehst auch, wenn du dann rumgehst, ist das Haus ganz offen und hat super viel Licht und eine Galerie, die siehst du von außen nicht, sodass das Licht ins Haus fällt. Und da ist ungefähr so, ich würde sagen, 2 Drittel der Leute, die sagen, oh, interessant oder cool oder sieht man so gar nicht. Und 1 Drittel, die es abgrundtief hassen. War schon immer so bei diesem Haus. Wir haben sogar in unserer Straße jemanden, der sagt, das ist der Schandfleck der Straße.
Echt jetzt?
Ja, es gibt so Leute, wohnt aber selbst in so einem richtigen...
Es sticht halt so raus.
Aber was ich sehr spannend finde, darf ich den Bogen zu dir schlagen, ist, dass die Leute sagen, es ist ja so modern, so was Neumodisches braucht man nicht, braucht ein Satteldach. Und dann sage ich den Leuten, Leute, das Bauhaus wurde von den Nazis verbannt. Bauhaus ist nichts Neues.
Ja.
Bauhaus ist eine sehr funktionelle und ist schon viele Jahrzehnte alte Art und Weise zu bauen und die Bauhausschule. Das wollte ich kurz mal reingeben zu dem Thema.
Ja, ich glaube, also da muss man einen Blick für haben und vor allen Dingen für dieses Moderne. Wir haben uns die ganzen letzten Tage hatten wir immer mal wieder geschaut auf Disney Plus eine Doku In Vogue. Das ist eine Doku über eigentlich die Vogue, also das Magazin, die Modewelt in den 90ern, Supermodels, Karl Lagerfeld.
Ist das nicht eine halbe Anna Wintour Biopic?
Ja, oder? Also das Ding ist, es ist nichts davon. Also weil es fängt an mit Vogue und Anna Wintour und dann ist es ganz schnell überhaupt nicht mehr Vogue. Also es geht gar nicht um die Zeitschrift, immer nur so im Ansatz, sondern eigentlich auch so um die Entwicklung, wie hat sich die Modewelt in der Zeit entwickelt. Und da geht's von der Met Gala bis hast du nicht gesehen. Und die ganze Zeit sitzen da Leute und sagen, ja, und dann hat der da diesen Schnitt präsentiert bei dieser einen Modenschau. Und dann werden Bilder gezeigt, wie dieser Modenschau, wie da so Leute rauskommen in Fummeln, wo ich dachte, what the fuck ist das denn? Das sieht ja aus, als hätte ich einen Schrank aufgemacht, hätte eine Handgranate da reingeworfen und irgendwie wäre alles Mögliche auf mir gelandet und da wäre ich dann auf dem Runway mitgegangen. Und das haben die dann von der Vogue als modern und zeitgemäß und dachte ich so, ja, das ist halt der Blick, den du offenbar da brauchst, der mir völlig fehlt, komplett abgeht, sodass ich bei The Brutalist halt gerade so, was seine Errungenschaften, also das große Ziel im Film ist dann, er soll für Guy Pearce nach dieser Bibliothek soll er ein eigenes Gebäude bauen und das ist dann der große Auftrag, den er im Film dann verfolgen wird. Und dieses Gebäude sieht aus wie, also wirklich, ich will es gar nicht sagen, es ist furchtbar. Das sieht wirklich aus wie der Todesstern. Es ist schrecklich. Und
das gar nicht unser Haus. Todesstern. Weil einige würden das ja wiederum als Kompliment, also es zeigt es ja wieder, einige würden das als Kompliment sogar verstehen, ja. Die jetzt das lieben und andere sagen, sag mal so, es macht zumindest was mit einem. Das kann man
schon. Dein Haus macht auf jeden Fall was mit einem. Ja, aber ich glaube, so ein Stachel im Fuß macht ja auch was mit einem.
Findest du es auch so schrecklich, David? Hand aufs Herz.
Ich finde, wenn also gerade euer Haus, wenn es in einer Reihe stehen würde, mit anderen Häusern, die auch so aussehen, glaube ich, würde das ja gar nicht auffallen. Ich finde euer Haus vor allen Dingen.
Das hätte fast so einen George Orwell-Look.
Ich finde euer Haus von innen und von hinten, also im Garten, weil da ja auch so die Glasfront ist, finde ich es richtig schick. Aber wenn man es von vorne anguckt und dann so nach links und rechts schaut, wo halt diese ganzen alten Häuser stehen, da wirkt es halt total wie so ein Schandfleck, würde ich jetzt nicht sagen, aber es wirkt total rausge.
Wie so eine Ikone.
Da würde sich Thomas Kretschmann vor das Haus stellen und sagen so, oh Mensch, das gucke ich mir gerne an. So würde es laufen.
Wie hast du diesen Bogen denn jetzt hier noch reingeholt?
Wir kommen sehr ab vom Thema. Was ich euch sagen kann, ist, dass The Brutalist ein toller Showcase ist für Adrian Brody, bei dem man sagen muss, der kann immer noch schauspielen. Ne? Der ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden nach der Pianist. Auf Instagram hat er vor allen Dingen in den letzten Jahren so ein paar Sachen gemacht, wo ich dachte, da kann man ja so richtig so bei seinem Downfall mit anwesend sein live. Aber in der Zwischenzeit hat er offenbar den Weg gefunden, da mitzumachen. Brady Corbett, der den Film gemacht hat, ist ein ganz junger Regisseur. Der ist gerade so in den Anfang 30ern. Und hat hier einen Film gemacht, der sehr ungewöhnlich ist für einen Menschen, der so jung ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der fühlt sich an wie sowas, das, ne, es war einmal in Amerika von Sergio Leone, ist vielleicht die beste Entsprechung, die ich nennen könnte.
Weil Film, auch ähnliche Lauflänge.
Ähnliche Lauflänge, aber auch so, ne, er erzählt über das Große und er erzählt über Immigranten, er erzählt über diesen einen Mann, aber eigentlich auch noch um viel mehr. Eine Sache, die ich hoch beeindruckend bei diesem Film finde, ist, dass der mehrfach die Jahrzehnte wechselt. Also das spielt dann in den 70ern und dann in den 80ern und das wird gezeigt, indem man einfach Adrian Brody sieht ein bisschen älter aus, aber Brady Corbett zeichnet dann Bilder, die einfach auch wie die Straßen, wie die Leute angezogen sind, wie sich die Architektur zum Teil verändert hat, wie langsam sich Technologie ins Bild hineinschleicht. Darüber wird kommuniziert, in welchem Zeitalter wir sind. Und das finde ich total tolles Erzählen über das Bild. Hier sind große Bilder drin. Es gibt einen Moment, da sind sie irgendwann in so einer, ich glaube, so einer Marmormine oder so. Ich weiß gar nicht, sie sollen gucken sich auf jeden Fall Steine an, weil aus diesem Stein soll dann das Haus gebaut werden. Und das sind pompöse Bilder. Das ist Wahnsinn.
Ist auch spannend. Da macht sich keiner Gedanken, so ein Steinbruch oder wenn Granit gebrochen wird, ja, für Sachen, so wie das funktioniert.
Das sieht krass, ne, aus. So. Und sieht aus wie eine riesige.
Du meinst so offener Tagebau, ne?
Genau.
Nicht unter der Erde, sondern.
Sieht so aus wie so eine riesige Tagebau. Todesfalle, aber es ist spannend. Also ich finde, das ist ein Film, der erwartet viel von einem, aber Adrian Brody ist so jemand, wann immer der auf der Leinwand ist, ist man wie gebannt. Ich finde den richtig, richtig toll in dem Film. Also wenn der nicht den Oscar dafür bekommt, weiß ich auch nicht. Guy Pearce ist aber auch richtig stark. Die einzelnen Momente verlieren sich immer mal wieder, weil der Film müsste nicht 3,5 Stunden lang sein. Das merkt man immer wieder, wenn die Familie zum Beispiel am Tisch sitzt und lange nichts passiert. Ne, also man hat das Gefühl, dass Brady Corbett sich irgendwie verloren hat in diesem, ich will jetzt dieses Monumentalwerk machen und alles, was ich gefilmt habe, das packe ich jetzt in diesen Final Cut mit rein. 7 Jahre hat er für diesen Film gebraucht. Vor 4 Jahren hat er Adrian Brody angesprochen und über die Zeit immer mal wieder gedreht. Und das ist da jetzt bei rausgekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es für mich der beste Film des Jahres gewesen ist. Es ist auf jeden Fall ein beeindruckender Film. Ich glaube, ich werde dem so 3,5 Sterne geben, weil er dafür dann einfach, das ist eine Geduldsprobe. Ich musste leider am Ende, ich habe versucht, so lange zu bleiben, wie es ging, aber der ging so lang, dass ich schon wieder zum nächsten Termin rüber musste und ich habe die letzten 15 Minuten verpasst. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wenn ich jetzt gehe, dass es so ein Moment ist, wo ich dann hinterher denke, oh nein, wie ist es ausgegangen? Sondern es ging nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, bei der man auf das Ende wartet und überlegt, was wird da wohl passieren, sondern hier wirkt es eher so wie die Reise ist das Ziel. Und der muss man folgen wollen. Es ist ein sperriger Film, aber ich mochte den. Der war, wie gesagt, es war einmal in Amerika nur ohne Gangster, dafür mit mehr Architektur und für die muss man vielleicht auch einen Sinn haben. Dann hittet der vielleicht noch mal mehr.
30. Januar kommt er in die Kinos. Mhm. Da könnt ihr den dann schauen. Immer noch in kürzerer Zeit gedreht, als ein Richard Linklater Boyhood gemacht hat.
Ja, stimmt.
Was ihr noch am 30. Januar sehen könnt, ist Baby Girl.
Lass mich mal erst über hier sprechen, weil ich glaube, ich merke.
Ich baue dir so schön Brücken, weißt du, denn hätte ich gesagt. Und kommen wir von der Zukunft ins Hier und Jetzt. Weißt du, ich hatte es, weißt du, aber nee, okay. Was? Lass mal nur hier machen, Baby Girl machen wir an einem anderen Tag. Da haben wir Zeit. Ich finde den Trailer gut, wirklich gut zu hier, also was heißt wirklich gut? Mich interessiert dieses Konzept, an einem Ort zu sein und der Ort ist die Bestimmung und alles, was dort passiert. Finde ich eigentlich kein schlechtes Konzept, aber Robert Zemeckis ist jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr der Bringer. Im Kino.
Nee, Robert Zemeckis ist so ein Mann, bei dem man immer das Gefühl hat, der hat sich in Technik verliebt. Ne? Ich finde, der seit Jahren versucht er irgendwie diesen einen Schritt immer zu gehen in die Zukunft, weil er Filme baut, die, ne, mit Technologie spielen, bei der man immer so ein bisschen dieses Gefühl hat, Robert Zemeckis ist diesen einen Tag zu früh dran. Ne, damals der Polarexpress, da war die Animationskunst noch nicht so weit, die Mimik von Tom Hanks so rüberzubringen, dass du nicht das Gefühl hast, einen Film mit toten Figuren zu gucken. Willkommen in Marvin, habe ich ja nicht gesehen, war aber ja auch so ein Film.
Ich mochte den, aber wurde so zerrissen. Ich mochte den.
Ja, hier bei Here, ne, das Konzept ist ja so, er hat sich wieder Robin Wright, heißt sie Robin Wright Penn? Nee, heißt sie nicht mehr, sie hat sich ja scheiden lassen. Robin Wright und Tom Hanks zusammen.
War sie mit Sean Penn zusammen?
Ja, die waren mit Sean Penn verheiratet.
Das wusste ich nicht.
Ja, jetzt weißt du es. Deswegen hieß sie Robin Wright Penn. Und die waren ja zusammen in Forrest Gump zu sehen. Ne? Forrest und die böse Jenny. Und jetzt hat er die wieder vor die Kamera gestellt. Und zwar in die Adaption einer Graphic Novel. Diese Graphic Novel, das Besondere an der ist, dass die aus einer einzigen Perspektive gezeichnet ist. Ne? Also du guckst in einer Familie dabei zu, wie sie so lebt. Und das von einem Punkt ausgehend. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Film sehr originalgetreu ist, aber das Konzept spinnt Robert Zemeckis hier nochmal weiter. Im Grunde wirkt es so, als hätte er eine Kamera auf unserem Planeten gestellt und die ist von der Urzeit an genau auf diesem einen Fleck verankert. Also es beginnt damit, dass ein Komet auf der Erde einschlägt und die Dinosaurier vernichtet werden an diesem Punkt, wo die Kamera steht. Und dann entwickelt sich da Leben, ne? Wasser kommt, Eis kommt, die ersten Menschen kommen und irgendwann bauen, nicht die ersten, aber die viel späteren Menschen bauen dann an dieser Stelle ein Haus und in dieses Haus ziehen dann Menschen ein. Und die Kamera bleibt die gesamte Zeit an einem Ort. Und das klingt erstmal so, wo ich dachte so, interessantes Konzept. Jetzt muss er damit aber was machen, ne? Also wenn das jetzt nicht mehr als ein Gimmick ist, dann haben wir da alle nicht viel von. Und das ist halt leider echt immer das Problem. Also es ist die Technik bei ihm, weil der hat so ein Faible dafür, technische Errungenschaften auszunutzen und vergisst darüber immer wieder seine Figuren. Hier wird nämlich jetzt zum Teil nicht nur mit digitalen Hintergründen gespielt. Also wir gehen auch so in die Zeit von Benjamin Franklin zurück und das ist immer, also es ist furchtbar gespielt, ist furchtbar gefilmt, es sieht super digital aus und dann spielt er ja mit generativer AI. Das ist so ein Ding, was auch viel in der Kritik jetzt im Vorfeld stand. Die haben ja so ein Tool benutzt, was dann auf die Gesichter der Figuren das Make-up drauf projiziert. Ganz seltsam. Also nicht nur wird ja de-aged, sondern sie werden wohl auch geschminkt von der KI. Ich habe mir da noch nicht die Behind-the-Scenes-Materialien angeguckt, aber man merkt dem Film einen sehr digitalen Look an. Es gibt ja in diesem Wohnzimmer ein Fenster, was auf die Straße rausführt und es sieht immer so aus wie, ich habe immer darauf gewartet, dass der Fernseher, der davor steht, ausgeht oder jemand auf einen anderen Kanal wechselt. Das fühlt sich nie echt an. Und so fühlt sich auch das Miteinander der Figuren nie echt an. Einer der großen Fehler, die Robert Zemeckis begeht, ist, dass er nicht die ganze Zeit bei Tom Hanks und Robin Wright bleibt. Man sieht erstmal das Leben der Eltern. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Paul Bettany spielt den Vater und der hat viel Einfluss auf diese Familie und dann Tom Hanks wächst dann langsam auf, dann bringt er seine Freundin nach Hause, Robin Wright, die heiraten, dann müssen dann aber bei den Eltern wohnen, die Eltern ziehen dann irgendwann aus, dann kommen sie in dieses Haus und dann sieht man aber immer wieder in Rückblenden oder Vorblenden andere Familien, die auch schon mal in diesem Haus gelebt haben. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert überhaupt nicht, weil du irgendwann nicht mehr weißt, für wen soll ich mich jetzt hier interessieren? Und eigentlich ist Robert Zemeckis selber an niemandem interessiert, außer an diesen technischen Spielereien. Also hier finde ich, zeigt weiter, dass der Mann leider nicht, der hat komplett diesen Funken verloren, den er mal gehabt hat. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die sagen so, oh, ich will endlich mal wieder Tom Hanks und Robin Wright auf der Bühne sehen, oder so Filme dieser alten Schule, weil das ist ja auch das Interessante, dass Robert Zemeckis zwar immer weit nach vorne guckt, aber dann Filme macht, die ewig gestrig wirken. Ne? Also
der hat ja auch diesen schlimmen Pinocchio gemacht.
Ja. Also seit Jahren, Beowulf hat er ja auch gemacht. Also er will unbedingt die Technik mit nach vorne treiben und ich finde das eigentlich cool, dass es da den einen gibt, der da immer die Fackel in der Hand hält, aber ich denke mir immer so, Mann, du hast früher doch auch jetzt Geschichten erzählen können. Versuch ja, so das doch mal lieber
Cast
wieder.
Mit Castaway war es dann irgendwie so vorbei mit den ganz großen Sachen. Flight war noch mal ganz gut.
Ja, den mochte ich ja auch nicht so richtig, weil den fand ich stark, wie er diese Szenerie am Anfang, wie dieser Flugzeugabsturz auch funktioniert, das mochte ich extrem, aber dann wird er so eine depressiven Tränenzieher-Nummer, da war mir zu viel. Aber ja, dieses Geschichtenerzählen hat er verloren. Den hier fand ich eher peinlich, muss ich sagen. Der hat mir nicht gefallen.
Das war hier und der kommt am 12. Dezember.
12. Dezember.
Damit haben wir es für diese Woche, würde ich sagen. Ja? Es war wieder fulminant.
Du gehst jetzt erstmal auf die Brücke vom Fullstern.
Ich gehe jetzt erstmal runter zum neuen Roboterstaubsauger, der das Untergeschoss saugt und heute vorhin durch Katzenkotze gefahren ist und werde das ganze Gerät reinigen.
Ja, sehr gut. Ich werde jetzt mir eine Tablette reinhauen, damit ich keine Kopfschmerzen mehr habe.
So, und so machen wir doch beide sehr tolle Dinge. Aber da mein Fuß wirklich aua ist, werde ich heute den ganzen Tag vor dem Beamer hängen mit Kind in Armen und sagen, das war's.
Kannst du Skeleton Crew gucken?
Skeleton Crew, ja, das ist eine gute Idee. Kommt ja ab heute, also für euch dann vorgestern raus. Damit beenden wir diese Woche und wir danken euch natürlich, dass ihr wieder reingeschalten habt und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht es gut und vielen Dank.